unsere Patientinnen und Patienten, die mitbekommen, was wir tun, loben uns sehr für das Engagement und wissen das sehr zu schätzen. Und Klimaschutz ist in aller Munde, ist auch eine Notwendigkeit unserer Zeit. Also von daher, für die, die sich noch schwer tun, ihre Praxis umzugestalten, ist das sicherlich hilfreich, wenn auch vom Gesetzgeber in der Richtung Anreize sind.
O-Ton Innere Medizin, der Podcast für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Die Staffel Praxis intern bietet Ihnen konkrete Tipps fürs Praxismanagement. Sie ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Innere Medizin. Heute geht es um Klimaschutz in der Arztpraxis. Wir beschäftigen uns mit der Frage, in welchen Bereichen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte die Emissionen ihrer Arbeit reduzieren können und wie aufwendig das eigentlich ist. Mein Name ist Isabella Olila, ich bin Redakteurin der Medical Tribune und ich habe heute Dr. Susanne Balzer digital zu Gast. Sie ist hausärztliche Internistin in Köln und führt ihre Praxis seit 2020 gemeinsam mit ihrer Kollegin so klimafreundlich wie möglich. Sie ist außerdem Sprecherin des Ressorts Klimaschutz in der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und dort auch Mitglied der AG Hausärztliche Internisten. Hallo Frau Dr. Balzer, schön, dass Sie heute dabei sind.
Hallo, vielen Dank.
Ja, was sind denn eigentlich die größten Emissionsquellen in einer Arztpraxis?
Die größten Emissionsquellen in der Hausarztpraxis sind letztendlich die Verordnungen. Also 60% machen Medikamentenverordnungen aus. Darunter fallen aber auch Verschreibungen, zum Beispiel eine Überweisung zum MRT oder Computertomographie etc. Ne? Der nächstgrößere Punkt sind Einkaufsmaterialien. 20% macht das circa aus. Also alles, was wir an Verbrauchsgütern bestellen und einkaufen. Dann der nächste Punkt, und der ist eigentlich relativ gering, ist bei 10% die Mobilität, also Mobilität der Patienten und Mobilität der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und nur 7% fällt letztendlich auf die Gebäudeemissionen, sprich Strom, Heizen etc., Wasserverbrauch.
Und Sie versuchen in Ihrer Praxis, so gut es geht, den ökologischen Fußabdruck klein zu halten? So als grober Überblick, was tun Sie denn alles, um das zu erreichen?
Wenn wir jetzt den größten Punkt angehen, ist es natürlich eine evidenzbasiertes, rationales Verschreiben. Versuchen, Multimedikation so gering wie möglich zu halten, auch gerade im Sinne unserer Patientinnen und Patienten. Beim Verschreibungsverhalten kann man auch einige Kniffe benutzen. Zum Beispiel ist ein Druckgasinhalator bei Asthma deutlich klimaschädlicher und hat viel mehr Treibhausgasemissionen als ein Pulverinhalator. In einem Fall, wenn ein Patient mit Asthma oder COPD das gut toleriert, die Dauereinstellung mit einem Pulverinhalator zu machen, ist es dann die bessere Wahl. Natürlich ist ein Notfallmedikament wie Salbutamol im Falle eines Asthmaanfalls immer ein Druckgasinhalator, weil dann einfach nicht die ausreichende Inspirationstiefe da ist. Also man muss das natürlich rational machen und von moderner und evidenzbasierter Medizin nicht abweichen, aber es gibt viele Möglichkeiten, das Verschreibungsverhalten auch klimafreundlich zu gestalten. Darüber hinaus haben wir ganz viele Punkte in der Praxis umgesetzt, die Beleuchtung auf LED umgestellt. Wie Sie bereits anmoderiert hatten, bin ich 2020 erst in die Praxis eingestiegen und habe von einer älteren Kollegin ihren Sitz übernommen mit meiner derzeitigen Partnerin zusammen. Und wir hatten das große Ziel, eine bisher papiergeführte Praxis zu digitalisieren und möglichst papierfrei zu gestalten. Das ist auch ein großer Einsparungspunkt. Da gibt's auch ganz viele kleine Tipps und Kniffe, die man sich so hier und da abschaut. Zum Beispiel, wenn man sich neu niederlässt, muss jeder Patient neu eine Datenschutzerklärung ausfüllen für die Praxis. Und das haben wir zum Beispiel einfach ausgedruckt und laminiert. Und die Patientinnen und Patienten unterschreiben das auf der Folie und die wird gescannt und anschließend wieder abgewaschen. So vermeidet man einen Haufen Papierabfall.
Wie aufwendig war denn die Digitalisierung zu Beginn? Also es klingt ja, als hätten Sie noch viele hundert Patientenakten erstmal ins Digitale übertragen müssen.
Ja, das ist relativ aufwendig. Wir haben überlegt, ob wir das durch eine Firma machen lassen oder in einem Rutsch machen. Und letztendlich haben wir uns dafür entschieden, das Schritt für Schritt mit studentischen Hilfskräften beziehungsweise Schülerhilfskräften, die Söhne meiner Kollegin, haben wir eingespannt und dann nachmittageweise die Papierakten eingescannt. Und das hat sich über eine ganze Weile gezogen, war aber absolut akzeptabel und durchführbar. Da kann man immer schauen, inwiefern man sowas, ich sag mal, mit Gewalt auf einen Rutsch hinweg macht oder sich für ein Verfahren entscheidet, wo man das peu à peu einführt. Und wenn man Klimaschutzmaßnahmen in der Praxis etabliert, muss das auch keinen Stress bedeuten. Also man kann den einen Punkt anpacken und im nächsten Schritt den nächsten Punkt. Man kann sich informieren, wie man in der Stadt oder auf dem Land an gutes Recyclingpapier kommt, ob man einen nachhaltigen Versandanbieter dafür wählt oder vor Ort jemanden hat, wo man das bezieht. Das sind alles ganz viele kleine Schritte, wo man möglichst zeitsparendsten und praktikabelsten Weg gehen kann und sollte.
Ja, jetzt waren wir ja gerade schon beim Einkauf von Materialien. Wie gehen Sie denn da vor? Wie findet man da klimafreundliche Produkte?
Das ist erfreulicherweise, nimmt die Industrie das Thema auch inzwischen immer mehr auf und bietet solche Produkte an. Es gibt inzwischen ein Start-up in Kiel, das heißt Praxis ohne Plastik, die mehr und mehr Produkte zusammentragen, die Klimaschutz in der Arztpraxis möglich machen. Und auch die Standardmedizinproduktehersteller entwickeln immer mehr klimafreundliche Produkte. Wir haben jetzt gerade umgestellt auf Seifen- und Desinfektionsspender beispielsweise, die 90% weniger Plastik Müll verursachen und dabei auch noch wartungsärmer und hygienischer sind. Also das ist ein ganz, ganz tolles Produkt, was auf den Markt gekommen ist, wo man tatsächlich vielleicht initial ein bisschen höhere Anschaffungskosten hat, aber durch dieses weniger wartungsintensive und weniger Reinigungskosten hat man da sicherlich eine große Zeitersparnis und weniger Mühen.
Ja, es fällt ja auch viel Einwegmaterial an. Jetzt während der Pandemie ja zum Beispiel auch Corona-Schnelltests oder Masken. Gibt es denn da Wege, solche Einwegmaterialien zu vermeiden?
Das ist ganz schwierig. Ich denke, die Pandemie mit den Atemschutzmasken und den Schnelltests, aber auch den PCR-Tests hat unheimlich viel Müll produziert. Und da kann man natürlich Testgebinde kaufen, die jetzt weniger einzelverpackt sind, weniger Verpackungsmüll aufweisen. Darauf haben wir uns schon konzentriert, sowas zu finden und zu bestellen. Aber letztlich ist das ein großer Müllberg jedes Mal gewesen, wo man, glaube ich, auch in den Arztpraxen aus diesen Einzelgebinden, einzelverpackte Spritzen etc. nicht so schnell rauskommt. Also das ist was, wo nach wie vor Müll anfällt und wo man dann eigentlich eher hingehen muss und die Mülltrennung aktiv gestalten muss und gucken muss, dass selbst kleine Plastikteilchen dann auch in den Plastikmüll wandern und nicht einfach alles en gros in den Restmüll reinfließt.
Das heißt, Sie trennen in Ihrer Praxis dann auch ganz akribisch?
Relativ akribisch, na klar, der Alltag ist stressig und mal wandelt auch die ganze Spritzenverpackung nicht getrennt nach Papier und Plastik in den Müll. Also wir sind auch keine Engel, aber wir versuchen unser Bestes und haben dann kleine Behälter, wo zum Beispiel die kleine Plastikverpackung fürs Fieberthermometer dann in den Plastikmüll wandert und nicht in den Restmüll.
Ja, jetzt hatten Sie ja im Vorgespräch schon angedeutet, dass es auch relativ lange gedauert hat, bis Sie überhaupt die Möglichkeit hatten, Plastikmüll zu entsorgen. Wollen Sie da noch mal kurz drauf eingehen?
Ja, gerne. Wir hatten im Vorgespräch ja schon besprochen, inwiefern man auf einzelne Klimaschutzmaßnahmen in Bezug auf das Gebäude überhaupt so richtig Einfluss hat, wenn man Mieter in einer Arztpraxis ist. Und unsere Vermieter zum Beispiel hatten keinen, obwohl in diesem Haus 4 Arztpraxen sind, keine gelbe Tonne, sodass es doch eine Weile des Bohrens bedarf, um eine gelbe Tonne in diesem Haus zu bekommen. Und das sind so Einzelheiten, wo man dann natürlich auf den Vermieter einwirken muss und wo die eigenen Möglichkeiten sicherlich auch begrenzt sind, zum Beispiel weg von einer Gastherme oder eine Solaranlage aufs Dach zu bauen. Das kann man, wenn die Praxis im eigenen Besitz ist, aber als Mieter ist man da relativ begrenzt in seinen Möglichkeiten.
Ja, und die Möglichkeiten des Klimaschutzes bleiben ja auch begrenzt, wenn das Team nicht bereit ist mitzuziehen. Hatten Sie denn den Eindruck, dass es irgendwie Überzeugungsarbeit bedarf, um alle zum Energiesparen und Klimaschützen zu motivieren? Oder lief das von selbst?
Das Team mit einzubeziehen ist natürlich ganz, ganz wichtig und das passiert über die Zeit hinweg. Also man kann nicht von vornherein hingehen und sagen, wir sind jetzt eine klimaneutrale Arztpraxis und alle machen mit, sondern man muss peu à peu seine Mitarbeiterinnen mitnehmen und in Teamsitzungen besprechen, was man im Punkto Klimaschutz am besten umsetzen kann. Und inzwischen kommen meine Mitarbeiterinnen auch auf mich zu und sagen, guck mal hier, unser Anbieter hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht, wollen wir da nicht drauf umsteigen. Sie bezeichnen das immer noch so als mein Thema, aber inzwischen glaube ich, dass das ganze Team den Punkt Klimaschutz ganz gut angenommen hat und auch den Sinn daran sieht, das vernünftig umzusetzen.
Ohne Team funktioniert es ja auch oft nicht, wenn es jetzt darum geht, irgendwo das Licht dann auch mal auszuschalten, wenn es nicht gebraucht wird, oder zu gucken, dass die Heizung nicht auf Hochtouren läuft, während das Fenster gekippt ist, solche Dinge. Was tun Sie denn, um in Ihrer Praxis Strom und Gas zu sparen?
Dasselbe, was man zu Hause auch tut. Vernünftig heizen, Stoßlüften, die Heizung runterstellen vorm Wochenende am Abend. Versuchen, die Geräte aus dem Standby ganz auszustellen. Möglichst Neuanschaffung, neuer Kühlschrank etc. auf Energieeffizienz zu achten. Akkus zu benutzen statt Einwegbatterien. Wie gesagt, LED-Beleuchtung. Man kann so Start-Stopp-Wasserarmaturen haben, wo man das Wasser letztendlich auch nur immer wieder andrücken muss und dadurch ein bisschen Wasser sparen kann. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, die in der Hausarztpraxis oder in der Arztpraxis die gleichen sind wie zu Hause letztendlich auch.
Und in Sachen Mobilität, Sie hatten ja schon angesprochen, dass das auch noch ein großer Faktor ist, durch den Emissionen in der Praxis anfallen. Die Anfahrt von Patienten und Team, fangen wir mal bei Team an, haben Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen zum Radfahren motiviert?
Meine Partnerin und ich, wir kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit und unsere Mitarbeiterinnen zum Teil auch. Alle Mitarbeiterinnen haben von uns einen Job. Ticket und können damit den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei nutzen. Und damit kommen wir als Team eigentlich ohne individuellen motorisierten Verkehr zur Arbeit. Und unsere Patientinnen und Patienten kommen größtenteils aus dem Viertel. Wir motivieren auch die Patientinnen und Patienten bestmöglich, ohne Auto uns aufzusuchen, mit dem Bus oder mit dem Fahrrad anzureisen. Und was wir versuchen, ist, das wiederholte Besuchen in der Arztpraxis möglichst gering zu halten, so dass wir jeden Tag zum Beispiel eine Telefonsprechstunde von einer Stunde anbieten, dass jemand, der Laborwerte bestimmt bekommen hat, nicht nochmal in die Arztpraxis kommen muss, um sie zu besprechen, sondern dass man das dann eben telefonisch kurz klären kann.
Machen Sie dann eigentlich auch viele Videosprechstunden?
Nee, bisher nicht. Wir machen wenig Videosprechstunden. Wir können das. Wir können das durch unseren Praxisverwaltungssystemanbieter durchführen, aber nicht abrechnen, weil die Videosprechstunde über diesen Anbieter noch nicht zertifiziert ist von der KV. Und ich habe in den einigen Tests, die ich mit Videosprechstunde gemacht habe, nicht ganz den Mehrnutzen bisher erkannt zu einem Telefonat. Weil richtig schmecken, fühlen kann man auch über die Videosprechstunde schlecht. Ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen das gerne nutzen und dass das auch ein tolles Instrument ist, um Patientinnen und Patienten nicht anreisen zu lassen. Ich denke, wir werden das in Zukunft auch mit etablieren. Bisher habe ich die Notwendigkeit, die zu implementieren, also fest zu implementieren in den Praxisalltag noch nicht gesehen.
Und Potenzial zum Papiersparen durch digitale Tools wären ja zum Beispiel auch in E-Rezept oder EAU vorhanden. Haben Sie denn dazu schon Erfahrungen gesammelt?
Da sind wir, soweit es geht, digitalisiert und an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen. Die EAU hat jetzt dieses Jahr nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht, sodass die Arbeitgeber sich die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung über die Telematik-Infrastruktur holen müssen. Das halte ich für sehr effektiv, um Papierausdrucke zu sparen. Jetzt kann der Patient für sich selber noch einen Papierausdruck der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekommen für seine Unterlagen. Aber Patienten und Patienten, die schon über App mit ihrer Krankenkasse verbunden sind, wünschen das eigentlich auch schon gar nicht mehr, weil die direkt an dem Tag, wo wir die Arbeitsunfähigkeit ausstellen, das in ihrer App sehen. Insofern, da ist ein großer Schritt hin zur Papierfreiheit gestaltet worden. Letztes Jahr haben wir die EAU auch schon genutzt. Da war aber immer noch wichtig, dass der Arbeitgeber seinen Ausdruck bekommt. Und da haben wir natürlich dann auch über die hohen Infektionszahlen viele telefonische Krankschreibungen gemacht und dann aber auch viel Postverkehr gehabt. Und ich denke, das ist ein großer Punkt, der jetzt dieses Jahr wegfällt und sehr arbeitserleichternd ist und auch papiersparend ist. zum E-Rezept vielleicht noch. Das hat ja so seine Startschwierigkeiten und das nutzen wir noch nicht. Also bis das datenschutzrechtlich vernünftig verankert ist und vernünftig genutzt werden kann, vergeht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Es ist wünschenswert, dass auch das kommt, aber bis das auf festen Füßen steht, wird wahrscheinlich noch Zeit vergehen.
Ja, da ist die Entwicklung ja sehr durchwachsen.
Ja.
Einige Punkte klangen ja jetzt doch, als hätte man zumindest anfangs mal ein bisschen Zeit investieren müssen, um bestimmte Entscheidungen zu treffen und bestimmte Routinen zu etablieren. Würden Sie denn sagen, dass es insgesamt ein großer Mehraufwand war, klimafreundlich zu arbeiten? Also jetzt zeitlich oder personell oder finanziell?
Ich glaube, finanziell ist es so, dass wir besser darstellen. Tatsächlich war der Wechsel von dem Standardstromanbieter auf einen Ökostromanbieter günstiger. Dadurch, dass wir viele Ressourcen sparen, jetzt zum Beispiel, was ich erklärt habe mit den Papierausdrucken, dass wir die laminieren und wiederverwenden, haben wir viel Papier gespart. Im Großen denke ich, dass Klimaschutzmaßnahmen tatsächlich auch wirtschaftlich attraktiv sind. Ganz sicher ist es so, dass es einfacher ist, die zu etablieren, wenn man eine Neugründung macht. Also wie bei mir, dass wir eine Berufsausübungsgemeinschaft neu gedacht und gestaltet haben. Dann kann man natürlich von Anfang an ein bisschen mehr an Ideen einbringen, als wenn man eine etablierte Praxis umwandelt. Aber auch das ist eigentlich problemfrei, wenn man das nicht im Hauruck-Verfahren machen möchte.
Meinen Sie denn, es bräuchte weitere finanzielle oder generell finanzielle Anreize für Ärztinnen und Ärzte, um auf klimafreundliches Arbeiten umzuschalten oder zum Beispiel Förderprogramme?
Ich glaube, das wäre sehr, sehr hilfreich, wenn zum Beispiel eine Zertifizierung existieren würde oder es Anreize gibt, finanzielle oder motivierende Anreize. Ich meine, eine klimafreundlich zertifizierte Arztpraxis ist natürlich auch für Patientinnen und Patienten attraktiv. Unsere Patientinnen und Patienten, die mitbekommen, was wir tun, loben uns sehr für das Engagement und wissen das sehr zu schätzen. Und Klimaschutz ist in aller Munde, ist auch eine Notwendigkeit unserer Zeit. Also von daher, für die, die sich noch schwer tun, ihre Praxis umzugestalten, ist das sicherlich hilfreich, wenn auch vom Gesetzgeber in der Richtung Anreize sind.
Auf welchen Wegen informieren Sie denn eigentlich darüber, dass Sie klimafreundlich arbeiten?
Wir sind auch unter anderem Klimadocs, das heißt, wir haben Broschüren und Material von den Klimadocs. Das ist eine ursprünglich Kölner Initiative, die zu klimaschützendem Verhalten berät und motiviert und dafür tolles und auch sehr freundlich und motivierendes Material zur Verfügung stellt und nicht gerade eine brennende Erde. Diese krisenkommunizierende, abschreckende Flyer gibt es auch. Die sind auch nicht fehl am Platz. Ich persönlich mag sie einfach nicht so gerne, weil ich denke, zu motivieren, ich sag mal, dass wir gerne auf einem grünen, vielfältigen, diversen Planeten leben und das Ziel vor Augen haben, diesen zu erhalten, ist sicherlich eine bessere Kommunikation als andersherum. Und die Klimadocs sind ein Punkt, wo wir uns positionieren in der Praxis und gleichzeitig Material anbieten. Wir haben auf unserer Website eine Unterseite, wo wir zu klimaschützendem Verhalten informieren. Das ist ganz positiv besetzt, weil Klimaschutz auch Gesundheitsschutz ist, automatisch. Also Verzicht auf motorisierten Individualverkehr, weniger Lärm, weniger Feinstaub, mehr Bewegung oder auch der Verzicht auf Fleisch oder tierlastige Kost hin zu mehr einer pflanzenbasierten Mischkost steigert die Gesundheit, führt zu mehr Fitness. Da hat man einfach Win-Win-Effekte durch klimaschützendes Verhalten, die man gut dem Patienten vermitteln kann und kommunizieren kann. Wir tun das mehrheitlich schriftlich und natürlich dann im Gespräch, zum Beispiel bei einer Gesundheitsuntersuchung, indem man das einfach auch mit thematisiert.
Das heißt dann vor allem in der Ernährung auf Produkte zu achten, die einen geringen ökologischen Fußabdruck haben und zu mehr Bewegung zu motivieren?
Zum Beispiel, genau. Also das kommt immer auf den Patienten drauf an. Also wir haben viele Patientinnen und Patienten, die bereits vegetarisch oder vegan sich ernähren, aber jemand, der gewisse Gesundheitsprobleme hat oder orthopädische Probleme oder unter Übergewichtigkeit leidet und dafür eine Beratung sucht, den kann man natürlich zu einer pflanzenbasierten Mischkost, zu einem aktiven, bewegten Lebensstil beraten und dann auch unterstreichen, dass das sicherlich nicht nur individuell Vorteile hat, sondern auch fürs Klima Vorteile hat.
Wird sowas denn gut aufgenommen oder wird das dann auch manchmal als belehrend interpretiert oder wie offen sind die Patienten da?
belehrend ist ja immer die Frage, wie man das Gespräch gestaltet. Das sind ja letztendlich auch nur Informationen und Anreize, zu denen wir informieren. Natürlich wird sowas mehr angenommen von jemandem, der sich sowieso schon auf den Weg gemacht hat, als jemand, der für klimaschützendes Verhalten kein offenes Ohr hat.
Haben Sie für die Zukunft denn noch weitere Pläne, um noch klimafreundlicher zu arbeiten?
Ich glaube, für meine Praxis oder unsere Praxis ist es so, dass wir schon vieles umgesetzt haben. Man kann noch mehr in der Beratung oder im Verschreibungsmanagement schauen. Ich habe eine ganz, ganz spannende Vorlesung von der Ärztekammer Nordrhein besucht zum Umwelteintrag von Medikamenten, also letztendlich die Umweltbelastung und Auswirkungen von Medikamentenabfällen. Das ist ganz, ganz spannend. Da kann man noch viel Informationen gebrauchen hinzu, welche Medikamente sind umweltfreundlicher als andere. Beispiel Diclofenac ist ein ganz umweltunfreundlicher Stoff. Wenn man dies als Salbe benutzt, wird zum Beispiel nur 4% davon im Körper aufgenommen. Der Rest geht beim Waschen im Grauwasser sozusagen mit abgewaschen und geht gar nicht in den Körper. Und das hat gravierende Umweltauswirkungen auf Wirbeltiere. Beispielsweise in Indien sind ganze Geierpopulationen daran zugrunde gegangen, an vermehrten Diclofenac-Eintrag in die Umwelt. Und solche Sachen sind ganz, ganz spannend, ist aber immer noch schwierig, da gezielt Informationen drüber zu bekommen. Also das ist was, wo man sich durchaus noch weiter schlau machen kann. Und für die Zukunft, Klimaschutz, glaube ich, ist einfach wichtig, das in jedem Punkt mitzudenken, in Anschaffungen, in Veränderungen. Man kann sich weiter darüber hinaus in kommunal engagieren. Ich bin mit am runden Tisch für den Hitzeaktionsplan der Stadt Köln involviert. Da kann man sich zum Beispiel einbringen und in kommunalen Hitzeschutzaktionsplänen den Gesundheitssektor mit vertreten, der tatsächlich in vielen kommunalen Hitzeschutzaktionsplänen unterrepräsentiert ist.
Das heißt also, dass man sich damit befasst, wie dann auch die negativen gesundheitlichen Folgen abgefangen werden können, zum Beispiel durch Kühlräume im Sommer und ähnliche Angebote.
Genau, also Hitzeschutzmaßnahmen auf verschiedensten Ebenen. Sind Anpassungsmaßnahmen, das sind, was Sie jetzt beschrieben haben, im Katastrophenfall von einer akuten Hitzewelle, Cooling Shelters, aber auch die Beratung unserer Patientinnen und Patienten in einer Hitzeperiode, wie sie sich schützen können. Die Stadt Köln hat dazu eine Broschüre rausgebracht, den Hitzeknigger angepasst an die Stadt, den man den Patienten geben kann zur Information und dann auch mit dem Beratungsangebot, wie zum Beispiel Medikamente bei Hitze anders wirken oder auch gelagert werden müssen und auf was die Patientinnen und Patienten achten müssen, beispielsweise ein Diuretikum runter zu reduzieren etc.
Ja, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die vielen Einblicke.
Ja, vielen Dank auch. Ich danke für die Einladung zu diesem Podcast und für das Interesse an dem Thema. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass viele, viele, viele niedergelassene Kolleginnen und Kollegen das aufgreifen. Und je mehr wir als Ärztinnen und Ärzte das Thema bewerben und dazu beraten, desto mehr Leute erreichen wir und können damit tatsächlich Klimaschutz in der Breite auch vorantreiben. Das ist mir sehr wichtig.
Dann hoffen wir, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viele nützliche Tipps für Ihren eigenen Praxisalltag mitnehmen konnten. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne auch auf Spotify oder einer der anderen gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Die Staffel Praxis intern ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.